Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Mein Name ist Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir versuchen die Dinge, die um uns herum passieren, einzuordnen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige linke Jugendorganisation, die daran arbeitet, die Linke in Österreich stark zu machen. Unser wöchentlicher Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Als in der letzten Woche die ersten Meldungen über Schüsse am Schwedenplatz zu lesen waren, da bin ich gerade im Zug nach Deutschland gesessen, wo ich auch jetzt gerade bin, und die letzten Tage aus der Ferne beobachten konnte, was so in Wien passiert ist. Der Terroranschlag in Wien am Montagabend schockiert, noch immer. Daher wollen wir die aktuelle Folge nutzen, um darüber zu sprechen, wie wir die schrecklichen Ereignisse einordnen können. Was ist am 2. November in Wien passiert? Warum kam dieser Anschlag genau jetzt? Welche Strukturen bringen eigentlich Menschen hervor, die solche Taten begehen? Und wie kann man sie verhindern? Welche Ideologien stehen dahinter und wie können wir uns als Linke sinnvoll gegen diesen Hass positionieren? Das frage ich mich heute gemeinsam mit Nada El-Azhar. Nada ist Journalistin beim Magazin Biber und dort ist sie Ressortleiterin für Kultur. Sie beschäftigt sich viel mit den Themen Islam, Islamismus, Selbstbestimmung und sie ist auch selbst in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Nada, freut mich total, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht starten wir mit einer kurzen Rekapitulation dessen, was denn eigentlich passiert ist. Also was ist geschehen am 2. November in Wien? Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben?
Ja, also am 2. November hat ein 20-Jähriger einen Amoklauf in Wien gemacht, und zwar im Ausgeviertel Bermuda-Dreieck. Und der Täter war bereits vorbestraft wegen Bezügen zum IS, wurde aber vorzeitig aus der Haft entlassen. Deshalb wird der Terroranschlag als islamistisch motiviert auch eingestuft, eben weil der Täter ein IS-Sympathisant war. Und in der Nähe des Schwedenplatzes hat er insgesamt 4 Menschen erschossen und über 20 weitere zum Teil auch schwer verletzt. Und er wurde dann von der Polizei ebenso erschossen. Und ja, das war im internationalen Vergleich eigentlich so das Wiens erster richtiger islamistischer Terroranschlag. Und davor waren wir eigentlich relativ lang verschont von solchen Dingen.
Voll, es gab ja mehrere Hochzeiten eigentlich des Terrors in Europa, aber seitdem der IS quasi besiegt worden war, ist ja auch der Terror, so mein Eindruck, in Europa zurückgegangen. Aber jetzt seit einigen Wochen ja wieder aufgeflammt, oder? Also, weißt du, warum das so ist? Siehst du das in Verbindung mit den Mohammed-Karikaturen und den Angriffen in Frankreich?
Ja, also ich schätze, dass ein Faktor auf jeden Fall ist, ist eben, klar, der IS ist halt in seinen Gebieten zurückgedrängt worden, aber wir haben hier immer noch also Rückkehrer bzw. Gefährder, verschiedene Listen von Menschen, die Bezüge zum IS haben. Und dadurch, dass wir jetzt auch in einer Pandemie leben, ist es eben vielleicht ein bisschen zurückgedrängt worden als Thema jetzt. Es ist nicht mehr so präsent in der Öffentlichkeit. Daher, es ist halt auch eine Zeit, in der viele Menschen sehr unsicher sind, und ich schätze, dass es halt auch ein guter Nährboden für eine solche Ideologie ist, da wieder nochmal vorzudrängen. Und es passiert halt eben jetzt erst recht sehr viel hinter verschlossenen Türen und alles ist so ein bisschen zurückgeschraubt worden. Vielleicht auch die Instrumente, die solche so eine Szene eben beobachten, weiß ich eben nicht so genau. Aber ja, es ist auf jeden Fall jetzt klar, dass es immer noch ein Thema ist, und zwar ein sehr wichtiges.
Du hast gerade vorher den Täter erwähnt von Montag. Mhm. Wer sind denn die Leute, die sowas machen? Also was sind vielleicht auch so die Strukturen in Österreich, die so fanatische Menschen hervorbringen? Weil der Täter ist ja auch in Österreich geboren. Mhm. Wie wird man dermaßen radikalisiert? Was lässt sich vielleicht auch dagegen tun?
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen, aber ich schätze mal, dass das häufig Jugendliche sind, die vielleicht aus sozial eher schwächeren Familien kommen oder sehr viel vielleicht auch Misserfolg im Leben haben, sei es jetzt in der Schule oder eben vielleicht auch Gewalt in der Familie. Zum Teil ist es ja auch so, dass gerade Jugendliche, die aus Familien kommen, die eben aus so Krisengebieten nach Österreich geflüchtet sind, also zum Beispiel aus dem Kosovo oder Tschetschenien, also einfach Gebiete, wo es halt auch sehr große quasi nationale Spannungen gibt. Und ja, eben das Internet spielt auch eine Riesenrolle dabei. Also im Internet braucht man ja eigentlich nicht wirklich lang zu suchen, um auf Facebook-Seiten oder YouTube-Kanäle zu stoßen, wo eben so charismatische Prediger was über die Ordnung in der Gesellschaft erzählen, eben im islamistischen oder salafistischen, dschihadistischen Sinne. Und ja, das Umfeld der Jugendlichen spielt ja auch eine Riesenrolle. Also wir haben, es ist ja auch erwiesen, dass es viele so Hinterhofmoscheen gibt, wo eben auch die Imame sitzen und die dann quasi quasi den Jugendlichen halt auch so eine Anlaufstelle geben, die vielleicht eher lost sind so im normalen Leben. Also du hast eben in solchen Moscheen hast du ganz klare Hierarchien, zum Beispiel eben, dass die Älteren über den Jüngeren stehen und noch doppelt dazu eben Männer über Frauen. Und dass es eben vielleicht auch, ja, dass es einfach da diese klaren Strukturen gibt und dieser Respektgedanke, ja, dass man halt immer macht, wo, dass man gehorsam ist und macht, ja, und das macht, was eben die Älteren einen sagen oder eben die, die quasi so an den Strängen sitzen. Und eben noch dazu gibt es den Jugendlichen, also vor allem den männlichen Jugendlichen, auch ein starkes Pflichtbewusstsein, mhm, eben von wegen, welche Rolle sie für ihre Familien übernehmen sollen oder wie sie mit Frauen umzugehen haben. Und eben dieser Gedanke, dass eben Muslime eben so alle sind Brüder und Schwestern und dieses Familiäre und so, das bietet eigentlich eine sehr gute Grundlage für solche Ideologien, dass die da bei Jugendlichen sich sehr stark so einbrennen.
Ich finde, das sind voll spannende Punkte, auch diese Hinwendung zu Täterbiografien. Weil ich habe mir auch in Vorbereitung auf die Folge mir auch gedacht, okay, wir müssen Dschihadisten als Täter ernst nehmen. Wir müssen ernst nehmen, wie sie in ihren Entscheidungen noch zu immer radikaleren Mitteln treffen. Und gleichzeitig gibt es aber Studien, die dann zeigen, dass diese Radikalisierungsprozesse eben nicht kontinuierlich und linear verlaufen und dass dieser Übergang von der radikalen Ideologie zur gewalttätigen Aktion dann oft eigentlich ganz unvorhersehbar ist. Und dann gibt es, wie in diesem Fall in Wien zum Beispiel, da gab es ja Warnhinweise, die leider nicht genutzt worden sind. Das ist ja eigentlich nicht die Regel. Und gleichzeitig, weil du jetzt auch diese radikalen Moscheen genannt hast, ich finde das auch total wichtig, diese Männlichkeitskonstruktionen, die da drin stecken. Also ich glaube, gerade für junge Männer sind das wichtige Radikalisierungsorte, weil sie aber dort Gemeinschaft erleben und das ja auch oft, da gibt es ja Studien dazu und Interviews, das oft als Ort beschreiben, wo sie zum Beispiel keinen Rassismus erfahren.
Ja, und wo sie auch alle unabhängig von ihren einzelnen Hintergründen oder Vergangenheiten auch als alle Brüder gelten und eben, dass es da gar keine Unterschiede gibt. Du bist eben ein guter Mensch, wenn du eben nach der Ideologie eben das Gute tust. Das heißt, ja, nach diesen strengen Regelungen halt lebst und eben ein Teil dieses Systems wirst, wo Leute aufeinander schauen und so.
Total. Und ja, da wäre auch nämlich mein Eindruck, dass, so wie ich irgendwie die Texte dazu verstanden habe, dass auch ganz oft Freundschaftsklicken dann eigentlich genau für dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, für den Einstieg in diese Moscheenvereine fast noch wichtiger vielleicht sind als die Imame. Also, dass wir es mit Tätern und nicht mit instrumentalisierten Opfern zu tun haben, aber eben mit Tätern, die in einer Gesellschaft leben, wo sie doch selbst Opfer von Diskriminierung wurden.
Also. Ja, also ich finde das auch sehr spannend im Hinblick eben, also was ja wahrscheinlich auch ein als Faktor oder als jetzt jüngstes Ereignis sicher eine Rolle gespielt hat für den Terroranschlag jetzt in Wien, ist eben die Ermordung dieses Lehrers in Frankreich und eben wie es dazu kommen konnte, dass er quasi, also dass quasi ein Gerücht losgetreten ist über ihn. Mhm. Also damals, der hat dann Anfang Oktober diese Schulstunde gehabt, ein ganz normaler Unterricht, wo er den Kindern was über Meinungsfreiheit beibringen wollte. Und er hat denen eben diese Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo gezeigt. Mhm. Das ist schon 5 Jahre her, dass dieser Anschlag passiert ist. Er hat eh auch einen quasi Disclaimer gegeben, dass die Kinder den Raum auch verlassen können, beziehungsweise den Blick abwenden können, je nachdem, was so berichtet wurde. Und eine Schülerin, die an dem Tag nicht einmal da war, also die den Unterricht geschwänzt hat, hat dann daheim irgendwie erzählt, dass er nackte Mohammed-Karikaturen mhm. gezeigt hätte. Und der Vater von diesem Mädchen hat dann quasi ein Foto von diesem Lehrer im Internet veröffentlicht und quasi den als Pädophilen und hingestellt und irgendwie, dass der Blasphemie betreibt und so. Und am Ende ist es halt dann dazu gekommen, dass er von einem 18-Jährigen auf der Straße, auf offener Straße enthauptet wurde. Also quasi, dass dieser 18-Jährige, ja, quasi wie so ein Ritter, quasi ein Ritter des Islams, quasi dann im Namen des Propheten oder halt im Namen der Religiosität eben und des Respekts einfach diesen Lehrer ermordet, zu dem er eigentlich gar keinen Bezug hatte. Es war weder sein Lehrer, es war ein Wildfremder in Wirklichkeit. Und das ist eben, ja, also solche Dinge sind natürlich extrem beängstigend. Also, dass man, also es mussten ja eh schon sehr viele Leute wegen dieser Karikaturen sterben eben. Und 5 Jahre sind vergangen und man denkt, es hätte sich was geändert, aber leider nicht. Also man muss halt immer auch mit solchen Konsequenzen rechnen, wenn man halt ja in diesen Bereich vordringen will.
Da stellt sich halt schon auch die Frage, warum machen die das, diese dschihadistischen Attentäter, Täter? Also viele stellen gerade die These auf, was ich so beobachtet habe in den letzten Tagen, dass Terroristen mit ihren Anschlägen den Rassismus gegen Muslime auch gezielt schüren wollen, um dann die Rekrutierung für sich selbst zu vereinfachen. Andere meinen wiederum, das hast du auch schon so ein bisschen angedeutet, es geht dem Islamismus einfach nur darum, einfach möglichst viel Leid und Zerstörung im dekadenten Westen anzurichten. Was siehst du da als Strategie? Was steckt da dahinter?
Ja, also ich schätze eh, dass es auch eine Mischung aus beidem ist, weil ich glaube, dass eben diese IS-Rekrutierer ganz genau wissen, wie dieser Prozess halt funktioniert. Und klar, es findet ja auf beiden Seiten auch ein großes Othering statt. Also es ist immer so, wir gegen die anderen, wir die Gläubigen gegen die Ungläubigen. Oder halt auch, dass denen verklickert wird, eben, dass ja der Westen sie ablehnt, dass der Westen den Islam zerstören möchte und dass er den Islam irgendwie niederschlagen will und so. Also dann verhärten sich natürlich die Fronten. Und ich schätze, das geht halt Hand in Hand, diese zwei Aspekte.
Jetzt ist im Gespräch schon ein paar Mal irgendwie sind die Begriffe Islam, Islamismus gefallen. Vielleicht um das, da wird ja immer viel irgendwie in einen Topf geworfen. Und ich habe oft das Gefühl, dass gerade Leute, die sich weniger damit auseinandersetzen, oft gar nicht wissen, wie man das voneinander abgrenzen kann. Wo siehst denn du den Unterschied zwischen Islam und Islamismus? Hat Islam irgendwas mit diesen Anschlägen zu tun? Wie siehst du das?
Ja, das ist eine ziemlich komplexe, noch schwierig zu beantwortende Frage, weil es dazu natürlich verschiedene Ansätze gibt. Was ich beobachtet habe, ist, dass eben im öffentlichen Diskurs Islamismus als quasi krankhafte Ausprägung oder Auslegung des Islams gesehen wird. Und das ist eben halt auch das Argument, das häufig nach so islamistischen Terroranschlägen verwendet wird, eben Islamismus habe nichts mit dem richtigen friedlichen Islam zu tun. Dass der Islamismus einfach eine Politisierung des Islams ist und wo eben von einer bestimmten Gruppe, von den Islamisten eben gewünscht wird, dass sich diese Ideologie auf alle Lebensbereiche, also auf Kultur und Sozialleben und Wirtschaft und so weiter ausdehnen soll. Und es hat eben auch einen sehr stark so missionarischen Charakter oder einen eben, es wird da gezielt darauf, quasi auf eine Monokultur gearbeitet eben. Also das Bestreben des Islamismus ist eben, das sich auszudehnen auf die ganze Welt. Also der hat eben diesen größenwahnsinnigen Charakter. Und genau, dieses Wertesystem zwischen Gläubigen und Ungläubigen ist halt eben die Strategie. Also die Islamisten entscheiden ja, wer ein gläubiger Muslim ist und wer nicht. Und die meisten Terroranschläge von Islamisten töten ja auch zumeist Muslime. Also das ist ja die größte Gruppe von Opfern, die eben da bei islamistischen Terroranschlägen herauskommen. Und ja, also die Islamisten sehen sich eben halt auch als diese einzig wahren Muslime. Und ja, wenn man das aber vergleicht mit dem Islamismus in Europa, also diese Anschläge richten sich halt häufig an Orte, die eben das freie Leben symbolisieren oder halt eben nicht-islamische Werte, also quasi Weihnachtsmärkte zum Beispiel, es sind Ausgehviertel, wie man jetzt auch in Wien gemerkt hat, es sind Konzerte, ja, das sind Orte, an denen quasi eben einem gewissen Hedonismus oder so gefrönt wird und das passt einfach nicht in diese Ideologie hinein und ich glaube, das sind eben halt deswegen auch so attraktive Ziele für solche Anschläge.
Mhm. Vor allem, und ich finde es echt auch schwierig, darüber zu sprechen, weil oft entsteht dann so der Eindruck, es gibt diesen einen westlichen hedonistischen Lebensstil und diesen einen arabischen, orientalischen Lebensstil und da spielt man oft so ganz stark mit Kontrasten und vielleicht auch immer wieder was dran ist, aber oft lässt sich das eben doch nicht ganz so klar trennen und spiegelt oft auch gar nicht die Wünsche wider, die da ins Leben herangetragen werden. Ich meine, wenn ich nur irgendwelche konservativen Hügeldörfer in der Oststeiermark denke oder ich bin im Burgenland groß geworden, also so genau, in einem kleinen Dorf. Also ich finde, das ist tatsächlich, das ist ein, muss man, es ist immer so wichtig, dann auch präzise zu überlegen, okay, welche Wünsche und Sehnsüchte stecken da tatsächlich dahinter. Ja,
ja, das ist eben auch ein interessanter Aspekt und zwar, es ist eben so, dass es eben gezielter auch quasi Propaganda gegen den Westen gibt und das sind halt und welche Werte der Westen quasi an sich halt hochhält und zwar, dass die Frauen von den Männern nicht kontrolliert werden. Also es wird ja oft auch argumentiert, ja, die Frauen in Europa sind alle Schlampen, weil die Männer passen nicht auf sie auf und so weiter und so fort. Also es gibt diese Idee eben.
Diese halt, Bilder, die da auch geschürt werden.
Ja,
bewusst.
Eben, also dass es eben keinen Respekt gegenüber Älteren gibt, dass es eben komplett, also dass, ich weiß nicht, auch die sexuelle Freiheit der jungen Menschen ist halt eben auch ein Thema und eben diese Abwesenheit von Religion und quasi dadurch eben so eine angebliche moralische Verkommenheit oder dass die Leute keine Werte haben und keine Kultur und so weiter und so fort. Ja, das ist eben schon ein Ding, was eben diesen Unterschied nochmal irgendwie zeigt. Und wenn es halt auch um Islam und Islamismus geht und inwiefern sich jetzt quasi Muslime von Islamismus irgendwie distanzieren sollten, es ist eben halt auch ein wichtiger Punkt anzuerkennen, dass eben, dass sich Islam und auch der Islamismus quasi auf eine Religion teilen. Also der Islam spielt ja für die ideologische Grundlage von Islamismus eine Riesenrolle. Und das sind Probleme, die es aber nicht erst seit ein paar Jahren gibt, also seitdem es den IS gibt, sondern eben auch Strukturen sind, die im Islam halt auch, die dem Islam zugrunde liegen. Also das sind patriarchale Strukturen, eben das ist einfach ein Punkt, der, ja, also quasi, das ist eben auch ein Ding, was eben die Kultur so stiftet eben. Also quasi, dass man Frauen sexuell kontrolliert, eben auch diese Verschleierungssache, dass es eben diesen Gedanken gibt, dass man als Individuum nicht stärker als die Gruppe ist. Also dieses Familiendenken ist halt auch so ein Punkt. Und das wirkt sich natürlich halt auch auf das Leben von Muslimen in Wien aus, die jetzt also quasi als gemäßigte oder normale Muslime gesehen werden. Also da gibt es auch Probleme, dass Mädchen nicht zum Schwimmunterricht geschickt werden oder dass sie generell auch anders behandelt oder erzogen werden als die Jungs, dass die Geschlechter voneinander getrennt werden, dass Mädchen nicht oft nicht bis sie heiraten, irgendwie verreisen oder halt irgendwie ja, auch von zu Hause ausziehen dürfen. Das sind alles Dinge und Probleme, die gab es in den muslimischen Communities schon immer. Das habe ich auch selber sehr oft beobachtet und ich kenne diese Strukturen, weil ich eben auch selber aus einer muslimischen Familie komme und in Favoriten aufgewachsen bin und da eben halt auch sehr viele andere muslimische Familien in meinem Umfeld gewesen sind, wo halt auch ja, die Burschen ganz anders behandelt wurden als die Mädchen und so weiter und so fort. Also das sind Strukturen, die sind halt ja eben vorhanden und das muss man sich halt dann ein bisschen genauer anschauen. Also das heißt, wenn man Islamismus bekämpfen will, also quasi auch von muslimischer Seite, muss man sich dann eben ganz klar gegen solche Sachen, also diese Frauenfeindlichkeit und die Unmündigkeit und dieses Autoritätsdenken, da muss man sich halt auch irgendwie zusammenschließen und versuchen halt den Islam zu reformieren, eben auf eine Art, die nachhaltig ist.
Ich habe mir gerade gedacht, während du das auch gerade diese patriarchalen Strukturen angesprochen hast. Eigentlich müsste dann ja die feministische, die linke Position dazu sein, sich auszusprechen gegen jede patriarchale Ordnung, die Frauen, ihren Körper, was sie anziehen, wie auch immer, kontrolliert. Und da gibt es sicher einige auffällige, wie du gerade geschrieben hast, explizite Ausdrücke davon, vielleicht in einigen islamischen Communities. Aber oft habe ich auch das Gefühl, was ich so beobachte in den letzten 5, 10 Jahren eigentlich, dass ganz oft gegen sexistische Strukturen in migrantischen Communities gewettert wird, nicht weil man gegen die Unterdrückung von Frauen in welcher Gestalt auch immer ist, sondern einfach aus Prinzip dagegen zu wettern, wie es zum Beispiel die FPÖ tut, also einfach rassistisch auflädt. Und der FPÖ werfe ich halt dann eben zum Beispiel vor, anderen Rechten auch, dass es denen vor allem darum geht, dann das einheimische Patriarchat zu verschleiern, als dass es ihnen tatsächlich ehrlich darum geht, wie du eben sagst, Communities zu reformieren oder die patriarchalen Strukturen in migrantischen Communities ernsthaft bekämpfen zu wollen. Also das finde ich, gibt es dann immer mit zu bedenken.
Ja, das ist eben auch ein ganz schwieriges Verhältnis zum Thema Religionsfreiheit. Also das hat man zum Beispiel gesehen, als eben die FPÖ sich vielleicht, also als die FPÖ sich eben gegen das Kopftuch bei kleinen Mädchen stark gemacht hat, dass es eben bis 14 Jahren an den Schulen verboten sein sollte, dass dann quasi dann die heimische Linke dann plötzlich dafür war, dass Kinder ihre Religion frei ausüben können und das auch zeigen können. Es stimmt zwar schon, dass es die FPÖ eben aus rassistischen Motiven verbieten will. Und es geht ihnen gar nicht um die Freiheit des muslimischen Mädchen, das bei weitem nicht. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass dieses Verbot komplett sinnlos ist. Weil ich gesehen habe, dass es ging halt nur um dieses Rechts gegen Links, Links gegen Rechts. Und es wurde niemals gefragt, ob das jetzt auch wirklich ein religiöses Gebot ist, dass Kinder das Kopftuch tragen können. Und es wurde einfach zu wenig darauf geschaut, eben was es für eine Bedeutung hat, wenn Mädchen plötzlich anfangen, das Kopftuch zu tragen, was es überhaupt als Symbol eben bedeutet, eben auch aus religiöser Sicht. Und wenn die Linke dagegen ist, dass man dann sagt, dass das eine Sexualisierung von Kindern ist, dann hat das einfach niemand verstanden, was das Kopftuch bedeutet. Und das ist halt die erste Voraussetzung, um wirklich da irgendwie in der Kritik auch weiterzukommen. Ja, dass man dann eben sagt, dass man den Rechten gewisse Themen nicht überlassen soll, dann muss man einfach damit beginnen, quasi von linker Seite eben auch berechtigte und fundierte Kritik zu machen.
Voll, ich glaube auch, es kann nie ein Argument sein, zu sagen, die Rechten sprechen darüber, deswegen dürfen wir nicht darüber sprechen, sondern die Frage ist, welche Angebote kann man dann als Linke erarbeiten? Da stimme ich dir voll zu. Ich glaube halt gleichzeitig ist es auch immer wichtig, dann nicht so die patriarchalen Kontexte, in die wir alle verwoben sind, nicht aus dem Blick zu verlieren. Also zum Beispiel, jetzt, wenn ich mich entscheiden darf, ob ich Minirock tragen kann oder Kopftuch tragen soll, dann möchte ich den Minirock tragen können. Aber so ehrlich muss man dann schon auch sein, dass das hat für mich als Frau ja auch in Österreich einen täglichen Preis. Also was nehme ich dafür in Kauf, freizügige Kleidung zu tragen? Also recht viele sexistische Anmachen, gegebenenfalls Fotos unter dem Rock, unter dem Kleid oder vor Gericht vielleicht im Ernstfall mal aussagen müssen, ich hätte die Vergewaltigung ja gewollt, weil das hätte meine Kleidung zum Ausdruck gebracht. Also es gibt ja aus dem Verhalten vieler Menschen in Österreich tendenziell Anreize für mich, mich eher unauffällig zu kleiden. Deswegen auch dieses Plädoyer dafür, tatsächlich sich gegen jede patriarchale Ordnung, die den Körper der Frau kontrollieren will, zu stellen. Ich glaube, weil das ein gemeinsamer Kampf ja auch ist.
Ja. Yeah. Also ich glaube, dass eben da ein riesengroßer blinder Fleck irgendwie da ist. Also dass eben auch, ich merke das ja auch selber in meiner Arbeit, also wenn ich quasi als jemand, der aus dieser Community kommt, Kritik an den Lebens-, also quasi an der Auslegung dieser Werte, wenn ich daran Kritik übe zum Beispiel. Es war ja in der Vergangenheit bei mir auch öfter so, dass wenn ich eben solche Strukturen, die patriarchalen Strukturen oder halt diese Machtverhältnisse innerhalb der Community, also wenn ich das ein bisschen beschrieben habe, dann wurde das quasi ein bisschen unter den Teppich gekehrt mit dem Argument, ich weiß nicht, ich würde den rechten Boulevard vertreten von der Meinung her oder dass ich irgendwie auch antimuslimischen Rassismus betreiben würde, indem ich quasi kritisiere, wenn die neuseeländische Premierministerin Kopftuch auftritt nach einem Terroranschlag. Ja. Und das ist eben halt auch ein großes Problem. Also das, es gibt ja auch durchaus Leute, die diesen Schutz der Linken für sich beanspruchen und das auch ausnutzen, um quasi sich in der Opferrolle zu suhlen und eben auch berechtigte Kritik zu verhindern. Also es gibt ja auch diese quasi Berufsempörten aus der muslimischen Community oder die sich eben als weltoffene Muslime verkaufen und Bücher schreiben und Blogs haben und dann in jeder Talkshow auftreten und die extrem gute Redner sind und sehr charismatisch auch und eben, also ja, und die gleichzeitig machen aber auch die Stimmen aus der eigenen Community so ein bisschen, also da machen sie Leute mundtot, die zum Beispiel kritisieren, dass man hierzulande vielleicht auch berücksichtigen sollte, dass es im Iran einen Kopftuchzwang gibt und eben, dass man dann vielleicht nicht so, dass man halt eben nicht einseitig über das Kopftuch eben diskutiert. Und solche Meinungen gelten dann plötzlich nicht, sondern ja, es ist eben auch schwierig für Muslime auch Islamkritik zu betreiben. Und da sieht man ja eh auch, so viele Autoren leben jetzt nur noch unter Polizeischutz, die es gewagt haben, eben kritisch zu sein.
Ja, ich finde, das zeigt doch ganz stark einfach, wie viele unterschiedliche Interpretationen es gibt des Islams und wie viele unterschiedliche Lebeweisen und Deutungen davon und ja, dass es auch den Islam tatsächlich auch nicht gibt. Aber vielleicht, das führt vielleicht eh schon zu weit, vielleicht kommen wir auch nochmal auf dieses Attentat zurück. Und zwar eine zweite Sache, die ich beobachtet habe in den letzten Tagen, ist die Frage, die viele Diskussionen durchzieht, ob man diesen Anschlag als islamistisch bezeichnen soll oder nicht. Also einige meinen, man würde dadurch spalten, man würde den Rechten in die Hände spielen, die ja schon sehr lange behaupten, alle Muslime wären potenzielle Terroristen. Andere sagen wiederum, na, man muss das schon klar benennen, welche Ideologie dahinter steht, weil es eben nicht bloß verwirrte Seelen sind. Also das sind doch Menschen, würde ich zum Beispiel sagen, die sich im Kontext islamistischer Gruppen radikalisieren, die sich ihren Bedürfnissen nach Macht und nach Bedeutung entsprechend, wir haben auch vorher Männlichkeit gesprochen, sich dann auf Koranstellen beziehen und die dann diejenigen sind, die den Islam als eine Ideologie des Tötens deuten. Mhm. Wie siehst du das?
Also ich finde, dass man zu einem gewissen Grad schon auch klar benennen muss, dass der Anschlag ein islamistischer gewesen ist. Also man hat ja auch gewusst, wie der Täter so drauf war. Also es gab ja davor, er war ja schon vorbestraft, er hat auch ein Deradikalisierungsprogramm durchgemacht. Es wurde irgendwie auch befunden, dass er quasi der IS-Ideologie auch abgeschworen hätte. Also man muss es schon klar benennen, aus welchen Motiven jemand gehandelt hat. Natürlich ist es auch unangenehm, quasi über solche Dinge zu diskutieren, aber es ist wichtig, dass man das eben deswegen nicht zensiert oder irgendwie nicht oder aus Angst, es würden eben vielleicht Muslime angegriffen werden auf offener Straße deswegen. Also das gibt es ja immer wieder nach solchen islamistischen Terroranschlägen, dass dann eben so Übergriffe auf Muslime stattfinden. Aber in dem Fall liegt es halt wirklich an der Kommunikation der Regierung, wie mit solchen Taten umgegangen wird. Also ich fand es sehr richtig, dass der Bundeskanzler auch ganz klar gesagt hat, dass es eben kein Zeichen vom Kampf zwischen Christen und Muslimen ist, sondern eben, dass so ein Terroranschlag einfach ein Angriff auf die Demokratie, auf demokratische Werte und auf eine freie Gesellschaft sind, was ja auch stimmt. Und ich schätze, dass man halt auch sehr viel gelernt hat aus Terroranschlägen, die davor in anderen Ländern schon passiert sind, also quasi wie zum Beispiel die Medien mit solchen Dingen umgehen. Mir ist sehr positiv aufgefallen, dass eben der Täter nicht so groß aufgeblasen wurde, medial. Also es wurde ihm halt kein Denkmal geschaffen, sondern es wurde mit ihm halt ähnlich verfahren wie mit dem Terroristen von Christchurch, der dann halt nicht mal einen Namen gekriegt hat in der Öffentlichkeit. Und dass man eben diesen Leuten, dass man diese nicht als Märtyrer in die Geschichte eingehen lässt, weil es halt auch wieder so einen Symbolcharakter hat. Die Regierung hat sich auch offen gesagt auch Fehler eingestanden.
Ja, aber auch Fehler gemacht. Also das ist schon krass, wie was da übersehen worden ist, weil selten hat man tatsächlich schon so viel Hinweise eigentlich auf einen Täter. Und das ist schon, also ich meine, ich möchte es gar nicht so weit gehen, irgendwie die Arbeit der Polizei zu beurteilen, aber also so traue ich mir jetzt gerade gar nicht zu, aber ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich das Versagen der Regierung schon noch dort beginnt, wo die Prävention eigentlich scheitert. So. Ich glaube, das kann man richtig weiterfassen
ja,
eigentlich.
Eben. Also ich fand es sehr witzig, dass eben jetzt nach dem Anschlag irgendwie zwei oder drei Moscheen geschlossen wurden. Ich finde das aber halt im Vergleich dazu, dass man eben weiß, dass diese Moscheen radikal sind, dass die gefährlich sind, dass da viele Jugendliche irgendwie radikalisiert werden. Da gibt es ja auch Listen von Gefährdern und es heißt dann bei fast, also man hat ja auch gesehen, die ganzen Verdächtigen, die festgenommen wurden, fast die Hälfte aller Verdächtigten war eben auch schon irgendwie vorgemerkt oder auf irgendeiner Liste oder eben sind eben auch durch solche, durch den Bezug zum IS auch aufgefallen. Also es gibt eben anscheinend sehr viele, also quasi amtsbekannte Menschen, die mit denen aber nicht weiter verfahren wird. Und eben ja, wie du vorhin angesprochen hast, es ist eben sehr schwierig herauszufinden, wann man vom Sympathisanten zum Täter wird.
Ich finde, dann wirkt nämlich das, was die Regierung macht, auch in Anbetracht dessen, was du vorher erzählt hast, wie Leute oft zu Tätern werden, die sozialen Verhältnisse, aus denen sie kommen. Das wirkt
ja. Es ist wie ein Teufelskreis. Es ist, da beißt sich die Schlange echt in den Schwanz. Und das ist eben eine schwierige, es ist eben schwierig, solche Dinge auch einzudämmen und frühzeitig zu erkennen, wann jetzt solche Taten gemacht werden.
Weil oft habe ich das Gefühl, es wirkt dann wie Symbolpolitik, was die Regierung macht. Weil gerade, was ich mir auch so in Studien angeschaut habe, dass viele der jungen Männer, die dann eintreten in solche Vereine, vorher eigentlich eine kaum religiöse-theologische Vorbildung haben. Also so, dass am Anfang die Beziehung zur Religion gar nicht so stark ist, sondern es dann wirklich, glaube ich, immer wieder ganz stark darum geht, um Gefühle der Ausgrenzung und des Zurückbleibens, die halt auch schon davor gemacht haben. Und dann ist auch die Frage, wo kann man eigentlich in der Prävention schon einsetzen, bevor die dann anfällig werden für dieses Gefühl der Gemeinschaft und des kollektiven Mann- und Überlegenheitsgefühl, das dann dort geschürt wird.
Ja. Also da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, wie man da die Arbeit verbessern kann. Aber ich glaube, eines der ganz wichtigen Faktoren dafür ist die Schule. Und eben, dass man Moscheen noch streng kontrolliert und dass man schaut, dass eben keine Jugendlichen quasi so aus dem System fallen und dann eben in die Hände solcher Radikalisierer oder Rekrutierern, dass sie dann nicht in diese Hände fallen. Und da muss man eben verstärkt Präventivarbeit leisten und Leute aufklären und eben versuchen, dass man auch vielleicht solche Inhalte im Internet strenger kontrolliert und schneller verbietet. Also ich glaube, da kann auch sehr viel noch passieren in dem Bereich.
Vielleicht zum Abschluss eine bisschen große Frage. Und zwar, was ich auch immer wieder gehört habe, auch so in leicht zynischen Kommentaren in den letzten Tagen, war, dass so ein Anschlag in Österreich, in Wien, du hast gesagt, das war jetzt eigentlich der erste dschihadistische Anschlag, dass der ohnehin eine Frage der Zeit war. Und ich finde, das hört sich für mich dann oft so an, als wäre Dschihadismus sowas wie eine Naturkatastrophe. Wie kann das sein, dass Dschihadismus in unserer Welt so eine Konstante geworden ist, einfach da ist quasi? Und was glaubst du, bräuchte es, wenn wir Islamismus ein für alle Mal global überwinden wollen?
Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage und es ist wirklich so, dass es eigentlich als unbewältigbare Kraft gesehen wird und es klingt wirklich sehr zynisch, dass in Wien solche Anschläge eben bis jetzt noch nicht passiert sind und es nur eine Frage der Zeit gewesen sei. Das finde ich alles sehr schwierig. Also klar ist halt Islamismus und Dschihadismus, das ist eben schon seit Jahrzehnten ein Thema. Also das ist ja nicht erst seit 5 oder 10 Jahren eben ein Ding, sondern es gab halt immer Phasen, wo das ein bisschen stärker ausgeprägt war und andere, wo das eben eher unwichtig gewesen ist. Ich glaube auch, dass die Argumentation eben für die Gründe des Islamismus auch eine Rolle gespielt haben, weil es ja eben auch diese Strömung gibt, zu sagen, Islamismus ist eben ein Produkt des Imperialismus, dass sich eben der Westen in diesen Gebieten eingemischt hat und so weiter und so fort, dass es eben auch quasi die Schuld des Westens ist, dass es Islamismus gibt, weil auf Kolonisierung und diese ganzen Geschichten da folgt eben auch eine Gegenreaktion.
Was auch ein bisschen zu kurz greift, würde ich sagen, in der Analyse.
Ja. Also es ist wirklich ein irrsinnig komplexes Thema und es spielen so viele Faktoren damit rein. Und ja, ich weiß nicht. Es ist eben schwierig, eben dadurch, dass eben alles so vernetzt ist. Also man muss sich ja, hat man ja auch im Lockdown gesehen, man muss sich ja nicht einmal mehr physisch treffen, um quasi Inhalte zu vermitteln. Und ich wette, es gibt jetzt auch eben verstärkt eben im Internet auch Communities, die stark radikalisieren. Also ich glaube, dass man da vielleicht im Bereich der Cybersecurity vielleicht auch aufstocken könnte, um da irgendwie um da irgendwie was dagegen tun zu können. Man kann sich ja quasi dann wie aus dem Kinderzimmer radikalisieren oder durch das Smartphone und durch gewisse WhatsApp-Gruppen. Also das geht ja für verschiedene Ideologien ganz gut, wie man jetzt auch an den Corona-Verschwörungstheoretikern und so sieht. Also ich wette, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die noch gar nicht irgendwie ans Tageslicht gekommen sind. Und ich war vor einigen Tagen selbst am Ort des Geschehens und habe gesehen, wie viele Kerzen da brennen und dass die niedergelegten Kränze und so. Und
Ja,
das ist schon
bedrückend.
schwierig.
Ja. Ich meine, das ist genau das, was Terror will. Terror will uns Angst machen und Terror will uns einschüchtern und Terror will uns auch spalten und gegeneinander aufbringen. Und du hast gerade Corona erwähnt. Ich habe da unlängst auch einen spannenden Text gelesen, dass es extrem mächtige materielle Faktoren gibt, die den Islamismus so stark haben werden lassen und ihn eben auch in Krisenzeiten immer wieder aufflammen lassen. Und da fällt ja, Dschihadismus gerade in Zeiten von Corona vielleicht auch auf einen, ja, nährhaften Boden.
Dass das eben vielleicht deswegen auch wieder aufgetaucht ist. Eben der Islamismus, der war ja ganz am Anfang etwas eingedämmt und so, nachdem der IS quasi besiegt worden ist. Und jetzt eben, glaube ich, ist ein neues Schlupfloch entstanden, wo sich eben solche Ideologien wieder ausbreiten können.
Na, danke schön. Das war's auch schon, unsere neue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's wie gewohnt am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes, auf unserer Website www.jungelinke.at und überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Wir freuen uns sowieso immer über Feedback, über Anregungen und auch Diskussionen zu unseren Folgen. Also meldet euch einfach bei podcast.jungelinke.at oder kommentiert, was euch so durch den Kopf geht auf Instagram oder Facebook auf Junge Linke. Wir haben unser Programm als Junge Linke jetzt wieder komplett auf Online-Treffen umgestellt und jetzt im November startet unser Lesekreis Oops, I Did It Again, der Kapitalismus und seine Krisen. Einmal die Woche werden wir darüber diskutieren und spannende Texte lesen, warum es überhaupt zu Wirtschaftskrisen kommt und wie wir die aktuelle Situation einschätzen können. Wenn dich das interessiert, einfach anmelden unter www.jungelinke.at. Ihr braucht kein Vorwissen dafür, einfach dazustoßen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann!